Ich predige über diesen Abschnitt, den ich gerade vorgelesen hatte, diesen Gang nach Emmaus. Ich nehme an, Sie kennen den Ausspruch der Verzweiflung, das ist zum Davonlaufen. Wobei immer die Frage ist, wann das jemand sagt und warum er es sagt. Mancher vielleicht, weil er Schwierigkeiten hat und sie nicht lösen kann. Anderer, weil er vielleicht irgendwelche Mitarbeiter hat, die unfähig sind, die Sache richtig anzugehen. Das ist zum Davonlaufen die Frage, ob es das auch bei Gott gibt. Ob man auch sagt, am liebsten würde ich jetzt hier davonlaufen. Ich könnte mir vorstellen, das gibt es auch bei gläubigen Leuten, die irgendwann sagen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich würde ja gerne davonlaufen, wenn ich wüsste, wohin. Vielleicht, weil eine Krankheit da ist oder eine Arbeitslosigkeit oder ein Verlust oder einfach irgendein Problem, das man im Moment nicht lösen kann. Ich würde gerne davonlaufen. Es ist nur die Frage, wohin. Ich nehme an, einige von Ihnen haben schon ab und zu mal diese Sendung Verstehen Sie Spaß gesehen. Und da gab es vor vielen Jahren mal so eine nette Idee, wo einer mit einem Schnittmuster einer Schneiderin Passanten ansprach und es sozusagen als Stadtplan präsentierte und dann fragte, ob sie ihm einen Weg beschreiben könnten. Die Leute waren natürlich etwas verwirrt mit all diesen vielen Mustern, die da lang liefen, diesen gepunkten und gestrichelten Linien. Ja, und so geht es manchmal uns, wenn wir überlegen, wie so Gottes Pläne aussehen und wir sehen irgendwie, da gibt's viele gestrichelte Linien, aber wir wissen nicht, wo es hingeht. Ja, hier waren zwei Leute unterwegs nach der Kreuzigung von Jesus am dritten Tag zurück in ihre alte Heimat, einfach um wieder in den Alltag einzusteigen ohne Jesus. Sie gingen nach Emmaus, das war 60 Stadien entfernt. Ich nehme an, wir haben Fußballspieler unter uns. Die könnten uns ja verraten, wie lange so ein Stadion ist. Aber ich will niemand in Verlegenheit bringen. Wie viel? Nein? Ein Stadion ist ein Fußballstadion. Und das sind 196 Meter. Sah man früher auch diese alten Pferdestadien, wo diese Pferderennen drin waren. Ja, aber ich meine, die Gesamtentfernung stimmt dann ungefähr, die wir gerade hörten. Also sagen wir 200 Meter, 60 Stadien wären dann 12 Kilometer. Unterwegs zu Fuß von Jerusalem nach Emmaus. Ja, eigentlich ein Weg der Resignation, der Bitterkeit, zurück in den Alltag ohne Jesus. Wer das Alte Testament mal gelesen hat oder Abschnitte davon, da gab es auch einen Propheten, der geflohen ist, sozusagen irgendwohin, weg aus dem Zentrum. Es war der Elia, der in die Wüste floh, voller Bitterkeit, weil eine Frau eben nach dem Leben trachtete, eine Königin. Aber in dem Psalm 139 heißt es, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Das heißt, wohin soll ich fliehen, wo Gott nicht ist? Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Und er kennt unsere Gedanken von Ferne und weiß auch, wo wir gerade auf dem Weg sind. Ja, damals dieser Prophet bekam einen Engel geschickt, der ihn getröstet und gestärkt hat. Und als er dann noch weiter floh in die Wüste bis zum Berg Sinai, da ist ihm dann Gott begegnet und hat ihn wieder zurückgeschickt und ermutigt. Also interessant, Gott schickt uns die richtigen Leute in den Weg zur richtigen Zeit. Man muss sich also vorstellen, die Leute gehen da mittags gegen Abend zu nach Hause, nach Emmaus, und dann kommt plötzlich ein Wanderer, der mit ihnen läuft. Ich sage, Gott schickt uns die richtigen Leute in den Weg. Sie wussten nicht, wer es ist. Und der hört ihre Reden und sieht, dass sie ja sehr betrübt sind und fragt, was ist los? Was redet ihr da so? Ist ja auch manchmal interessant, wenn sie so ihre Selbstgespräche führen oder mit irgendwelchen Bekannten über Probleme reden. Und dann käme Jesus dazu und fragte, was ist eigentlich los mit euch? Worüber redet ihr? Warum lasst ihr den Kopf hängen? Aber sie wussten ja nicht, dass es Jesus ist, sondern haben ihn dann informiert. Bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was hier los ist? Ist natürlich eine gewisse Ironie dahinter, wenn man die Geschichte kennt, dass gerade Jesus, um den es geht, der Einzige sein sollte, der nicht wüsste, was in Jerusalem passiert ist. Und da heißt es, sie bleiben stehen. Ja, müssen Sie sich vorstellen, die sind die ganze Zeit gelaufen und jetzt sind sie dermaßen erschüttert und bewegt, dass sie sogar nicht mehr weiterlaufen. Sie bleiben stehen. Man könnte es natürlich auch positiv sehen, sie halten inne. Das heißt, da ist so eine Zäsur, wo es jetzt irgendwie zur Besinnung kommt. Ja, Jesus hört sich das Ganze an, aber dann spricht er. Sie haben einfach den Plan nicht erkannt. Ich war früher während meines Studiums oft bei einer Baufirma an der Arbeit, um da mein Studium zu finanzieren. Die haben so Glasbausteine gemauert und es waren ja oft Treppenhäuser oder so Garageneinfahrten irgendwie. Und da gab es schnelle und langsame Maurer und da war so ein ganz schneller eigentlich. Ich war eigentlich nur Hilfsarbeiter, ich habe also diese Dinge dann nur verfugt oder Material transportiert. Und da kam ich zu einem und brachte ihm so seine Sachen und er sagte, heute läuft es aber überhaupt nicht. Und er war schon ziemlich kurz vor Feierabend und war immer noch nicht fertig mit seinem Treppenhaus. Und da guckte ich so seinen Plan an, da stand so ein Muster, wo dann so die bunten Steine reinkommen. Und da sagte ich, kein Wunder, du hast ja auch den Plan quer eingebaut. Das heißt, es war fast so hoch wie breit, aber er hat es einfach quer eingebaut statt hoch. Sagte ich, kein Wunder, dass das nicht klappt. Und er sagte, Mensch, du hast recht. Riss alles wieder heraus und machte in 0,nichts dann ein Treppenhaus hin, das auch passte. Das heißt, wenn man die Dinge nur quer betrachtet, dann läuft es nicht. Man muss sie irgendwo in dem richtigen Plan sehen. Und Jesus hat ihnen dann einmal die Leviten gelesen, hat gesagt, ihr seid zu, ja, wie soll man das sagen, zu träge, um an Gottes Wort von den Propheten zu glauben. Und dann fing er bei Mose an und hat bei Mose und allen Propheten alles, was über Christus steht, ihnen erklärt, warum er leiden müsste. Jetzt wäre interessant, was sie dann selber erwähnen würden, wenn sie einem anderen erklären sollten, warum Christus leiden müsste. Ich will einmal 5 Stellen erwähnen und nachher 3 wiederholen. Vielleicht behalten Sie die 3. Die erste Stelle auf diesen sterbenden Sieger ist in 1. Mose 3, Vers 15, wo im Garten Eden der Schlange gesagt wird, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist der erste Hinweis auf einen sterbenden Sieger, der die Schlange besiegt. Auch wenn da natürlich kein Name dabei steht. Ja, wo geht's weiter? Dann kamen die Plagen in Ägypten und die 10. Plage war ja, dass immer der älteste Sohn jedes Hauses sterben müsste. Es sei denn, dass das Haus durch das Blut eines Lammes an der Tür geschützt wäre, dann ging dieser zornige Würgeengel Gottes an dem Haus vorüber. Da ist also die Rede davon, dass das Blut eines Lammes schützt vor dem Gerichtszorn Gottes. Und wenn Sie die Bibel ein bisschen kennen, wissen Sie, dass Jesus später einmal von Johannes dem Täufer genannt wurde. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ja, das erste war dieser sterbende Sieger, der der Schlange den Kopf zertritt. Das zweite ein Lamm, das sein Blut hergab, um eine ganze Familie zu schützen, das Passalamm. Und das Wort Passa heißt ja auf Deutsch, kennen Sie von dem Wort Passagier, Passage, Pass, heißt vorübergehen. Das heißt, wo das Blut des Lammes ist, geht der Zorn Gottes vorüber. Und das ist sicher schön. Ja, dann kam der Mose in die Wüste und dort hatten sie kein Wasser. Und das Volk murrte, Mose betete. Und Gott sagte, nimm deinen Stab und schlage gegen den Felsen am Berg Sinai und dann wird Wasser herauskommen. Der Felsen in der Bibel ist ein Bild für Jesus und der geschlagene Felsen eigentlich ein Bild für den gekreuzigten Jesus, der ans Kreuz geschlagen wurde. Nicht, dass da Wasser herauskam, aber da kommen Segensströme heraus aus dem Leben von Jesus heute. Und das wäre also ein drittes Bild für diesen Sterbenden, den geschlagenen Felsen. Ja, der sterbende Sieger, das Passalamm, der geschlagene Felsen. Ja, und dann, wer den Psalm 22 liest, der beginnt ja dann mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also was Jesus am Kreuz gebetet hat. Und in diesem Psalm 22 wird die Kreuzigung beschrieben. Da heißt es, die durchbohren mir Hände und Füße, die Hunde umlagern mich. Hunde war ein Schimpfwort für Heiden, ja die Römer haben ihn ja umlagert. Aber am Ende geht's dann weiter in diesem Psalm, auch ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Das heißt, es geht nicht nur bis zur Kreuzigung, sondern bis zur Auferstehung, wo er dann den Namen wieder verkündigt. Psalm 22 und in Jesaja 53 ist die Rede von einem leidenden Gottesknecht, von dem es heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Jesaja 53, Vers 6. Und es geht natürlich noch weiter, wird weiter beschritten. Wir alle irrten umher wie Schafe, an jeder sah auf seinen Weg. Ihn aber ließ der Herr treffen, unser aller Schuld. Und ähnliche Worte. Also ein leidender Gottesknecht, der die Strafe für andere trägt. Ist auch für Sie oder uns wichtig. Ich denke, mancher fragt, wenn es ihm schlecht geht, womit habe ich das verdient? Ja, wofür werde ich gestraft? In der Bibel steht nicht, dass Gott uns straft. Steht schon, dass er züchtigt. Aber es heißt, die Strafe liegt auf mir? Nein, auf Jesus, auf ihm. Es waren jetzt 5 Abschnitte über einen sterbenden Sieger. Es gibt natürlich viel mehr davon, aber die würden Sie sowieso nicht behalten. Ich wiederhole alle 5 und dann noch einmal 3. Das erste war dieser sterbende Sieger, der Schlange den Kopf zertritt, aber dabei selber gestochen wird. Das zweite, das Passahlamm, das sein Blut gibt, um eine Familie zu schützen. Das dritte, der geschlagene Felsen, aus dem Wasser fließt, Segenströme. Das vierte, dieser Psalm 22, wo die Kreuzigung beschrieben wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das fünfte, Jesaja 53, wo die Rede ist von diesem sterbenden und leidenden Gottesknecht. Die Strafe liegt auf ihm. Wäre schön, wenn Sie 3 davon behalten. Diesen sterbenden Sieger gleich im Garten Eden, der Schlange den Kopf zertritt. Das Passahlamm und Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Die Strafe liegt auf ihm. Ja, das und viel mehr hat Jesus Ihnen erklärt. Sicher eine tolle Bibelstunde. Ich nehme an, auch wenn es der Aufhänger nicht so schön war, dass jeder von uns begeistert gewesen wäre, wenn er dabei gewesen wäre, um von Jesus selber all diese Stellen erklärt zu bekommen, die auf ihn selbst hinweisen. Ja, dann haben sie das Gebet gebetet, das heißt, das gab es damals noch nicht. Es wurde Abend und sie waren ja höfliche Leute. In Israel gab es weitgehend keine Gasthäuser, sondern wenn jemand übernachtete, meistens in Privathäusern. Wie heißt dieses Gebet? Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das heißt, sie haben ihn gebeten, in ihr Haus zu kommen, mit ihnen zu Abend zu essen. Und er hat es getan. Eigentlich wollten sie ihm einen Gefallen tun, aber er nahm dann das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen. Und da machte es so innerlich ein Geistesblitz. Haben wir das nicht schon mal erlebt? Und diese Stimme, kommt die uns nicht bekannt vor? Und dann merken sie, das ist ja Jesus. Und im Moment, wie sie es merkten, war er verschwunden. Das heißt, er ging zurück in die unsichtbare Welt. Er ist jetzt nicht aus der Tür rausgegangen, sondern er war einfach nicht mehr da. Aber sie sind neu zum Glauben gekommen, dass er lebt. Und es ist ja nicht schlecht, wenn fromme Leute zum Glauben kommen. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Fromme Leute können zum Glauben kommen. Bisher war Jesus für sie ein Vorbild gewesen, ein Meister, ein Führer. Aber jetzt haben sie ihn kennengelernt als Erlöser. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob Jesus für mich ein Vorbild ist oder nur ein Meister, wo ich sage, das ist eine tolle Person, oder ob ich jetzt weiß, er ist mein Erlöser und er ist sogar heute noch da, nicht nur damals. Ja, wenn fromme Leute zum Glauben kommen, ist das hervorragend. Ich denke an jemand, der jahrelang den Kindergottesdienst geleitet hat in einer Gemeinde und dann zum Glauben kam an Jesus. Er hat Kindern viele Geschichten von Jesus erzählt, aber endlich selber sein Leben Jesus anvertraut. Später kam dann durch diese Frau auch ihr Mann zum Glauben an Jesus. Sie haben einen Jugendkreis gegründet, eine Kinderstunde, haben einen Hauskreis gegründet und die Segensspuren reichen bis heute. Ja, toll, wenn jemand zum Glauben kommt. Ich nehme an, dass manche von Ihnen diesen Film, die Passion Jesu, gesehen haben. Ist ja etwas umstritten, weil da so viele blutrünstige Szenen gezeigt werden. Ich las gerade jetzt, dass der Darsteller des Barabbas, das war ein Italiener, zum Glauben gekommen ist an Jesus. Ja, er hat in diesem Film bei Jesus mitgespielt und der Regisseur sagte, du darfst Jesus nicht ansehen, wenn du dann auftrittst in diesem Film, sondern erst ganz am Ende darfst du ihn anschauen. Und sagte, als ich dann wirklich Jesus anschaute, ja, da lief das wie ein Feuer durch mich und sein Blick. Und ich habe einfach gemerkt, das ist derjenige, den ich brauche. Dieser Schauspieler hatte sich vorher für Esoterik interessiert, für Buddhismus, für andere Dinge und hat jetzt Jesus entdeckt. Gut, er war in dem Sinne nicht fromm, er hat aber einen frommen Film mitgespielt, wenn auch eine unfromme Rolle. Ich denke an einen Pfarrer, der eine Gemeindefreizeit machte und sich auf seine eigenen Freizeit für ein Leben mit Jesus bekehrte. Das finde ich nicht schlecht. Der Pfarrer hat eine Freizeit veranstaltet, hat sich auf seine eigenen Freizeit für ein Leben mit Jesus bekehrt und hat dann im Gottesdienst an der Gemeinde gesagt, wissen Sie, ich habe jetzt eine neue Richtung entdeckt. Wenn Sie mitgehen möchten, sind Sie herzlich eingeladen. Wenn nicht, werden sich unsere Wege vielleicht trennen. Und so ging es dann auch. Die Gemeinde wuchs. Einige haben sich sicher auch getrennt. Ja, nicht schlecht, wenn fromme Leute gläubig werden und Jesus kennenlernen und nicht nur in irgendeiner Tradition oder irgendeiner Form von Nächstenliebe stehen. Nächstenliebe ist gut, aber ein Christ wird nicht Christ durch Nächstenliebe, sondern durch einen Christusbezug im Leben. 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Was ist ein Christ? Jemand, der Christus hat im Leben, der ihn kennt und mit ihm täglich lebt. Ja, was machen Sie? Sie stehen auf und machen eine kleine Nachtwanderung nach Jerusalem zurück. Wieder 12 Kilometer, wahrscheinlich ist jetzt schon dunkel geworden. Vorher liefen Sie im Hellen, aber es war in Ihnen dunkel. Jetzt liefen Sie wahrscheinlich im Dunkeln, aber ja, es war in Ihnen hell. So verschieden können Wege aussehen. Und dann unterhalten Sie sich und sagten, brannte nicht in uns unser Herz. Ja, die Frage, was das bedeutet, wenn das Herz brennt. Ich nehme an, es ist sehr, sehr unruhig. Sie sagten, brannte nicht unser Herz, als er uns da diese Schrift erklärte. Aber es ist schön, wenn jemand die Unruhe durchsteht und dann diesen Frieden Gottes kennenlernt, der dieser Unruhe folgt, weil jemand Jesus entdeckt. Ja, aus Resignation und Bitterkeit entsteht neuer Glaube. Und ich denke, das kann auch manchem Christen sein, der jetzt Jesus schon begegnet ist, der ihn schon kennt, dass Gott ihn aus Resignation und Bitterkeit auch wieder zurückführt und irgendwo hinschickt, wo er gerade weggegangen ist. Ich denke, als Student, da war ich gerade mal so, was weiß ich, ein halbes Jahr vielleicht gläubig, kannte ich Jesus und war dann in einer christlichen Studentengruppe und stellte fest, dass ich da eigentlich nur so eine Randfigur war, keiner kümmerte sich mehr oder minder um mich. Und da sagte ich, da gehe ich dann nicht mehr hin. Ja, eigentlich Resignation. Wenn ich dann dort weggegangen wäre, stünde ich heute vielleicht zwar auch hier, würde oder auch nicht, würde aber etwas ganz anderes erzählen möglicherweise. Aber genau an dem Punkt, wo ich dort weggehen wollte, kam ein Student auf mich zu und sagte, wir wählen jedes Jahr, jedes Semester neue Leiter. Und irgendjemand hat dich vorgeschlagen, als Leiter dieser Gruppe sich aufstellen zu lassen. Ich sagte ihm dann, ich hatte das schon mal erzählt, das ist ja ein lustiger Zeitpunkt, denn ich überlege gerade aus der Gruppe wegzugehen und jetzt werde ich vorgeschlagen, sie eventuell zu leiten. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Bibel kennen und mit ihr umgehen. Die ist ja vor vielen 100 Jahren geschrieben, manche Stellen vor tausenden von Jahren. Aber Sie können heute noch reden. Ich ging dann in mein Seminar, wo ich mich auf irgendwas vorbereitet habe und blätterte so gedankenlos durch die Bibel und blieb dann an Jesaja 6 hängen, so rein zufällig, wo der Jesaja berufen wird und Gott fragt ihn, wen soll ich senden, wer wird uns gehen? Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Und dachte ich, naja, noch klarer kann die Antwort Gottes eigentlich nicht ausfallen. Und dann sagte ich, ich bin bereit, mich aufstellen zu lassen. Wurde dann nicht der erste Leiter, es gab immer 3 davon, ich wurde der 2. Und fand das hervorragend, dass ich durch Mitarbeit gesegnet wurde, während ich sonst durch Bitterkeit und Passivität wahrscheinlich einen anderen Weg gegangen wäre. Ja, Gott kann auch heute Leute, die ein bisschen resigniert sind, irgendwo wieder zurückschicken und sie ermutigen und sagen, mach weiter und ich werde mit dir sein. Als sie nach Jerusalem kamen, war das ein Ort der Freude für sie. Die 11 Jünger hatten inzwischen auch Gewissheit, dass Jesus lebt. Da gibt es noch eine kleine Scherzfrage zwischendrin. Warum wurde den Frauen zuerst von Jesus erzählt, dass er lebt? Ja, die ersten waren es ja, das waren Frauen und dann kamen erst die Männer. Die Antwort ist einfach, damit die anderen es schneller erfahren. Aber das war jetzt nur so ein Scherz dazwischen. Auf jeden Fall wussten sie inzwischen alle, Jesus lebt. Er ist nicht nur den Frauen begegnet, sondern auch dem Petrus. Und die beiden haben dann erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben und dass sie ihn auch kennen. In der Offenbarung 22, Vers 13 steht ein schöner Vers, ganz ähnlich wie dieser Wochenspruch, den wir vorhin gesehen und gelesen haben. Da sagt Jesus, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das heißt, alles, was Jesus anfängt, beendet er auch. Ich bin das A und das O, steht ja hier vorne auf diesem kleinen Antipendium, diesem kleinen Teppich hier vor der Kanzel. Griechisch A, dieses große Alpha Und das Omega ist der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Also ich bin am Anfang und am Ende immer noch dasselbe. Dann sagt er, ich bin der Erste und der Letzte. Das heißt, mein Weg hört nicht irgendwo auf, am Ende bin ich immer noch da. Und ich bin der Anfang und das Ende. Und das ist schön, dass Jesus Dinge, die er anfängt, auch vollendet, weil er nicht zwischendran irgendwo weggeht und sagt, das war's gewesen. Was er anfängt, vollendet er. Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und das ist auch schön für jeden von uns, der vielleicht im Moment so einen Durchhänger im Glauben hat. Unser Christsein hängt nicht an unserem Glauben, sondern unser Glaube hängt an Jesus. Unser Glaube schwankt, aber Jesus ist jeden Tag derselbe. Und deshalb hängt unser Christsein jeden Tag fest. Ja, er hat den Unglauben dieser zwei Männer getadelt. Ich denke, das könnte er auch bei uns öfters einmal tun, bei mir sicher auch. Jetzt nicht, dass ich denke, dass Jesus nicht da wäre, aber dass sich vielleicht Sorgen vorschieben und das Vertrauen erst hinterher wieder entsteht. Oder eben auch mal Resignation sich breit macht. Sollte ich nicht die Sachen aufgeben, die ich gerade betreibe? Ja, und da wird deutlich, der größere Teil des Glaubens ist Treue, einfach weiterzugehen mit Jesus, nicht wegzulaufen, sondern zu wissen, was er anfängt, vollendet er. Ja, dazu noch zwei Verse, Psalm 84, Vers 8. Da heißt es, sie wandern mit wachsender Kraft, bis sie Gott schauen auf Zion. Jeder von uns wird jeden Tag einen Tag älter. Das heißt, die Kraft wird normalerweise nicht stärker, sondern schwächer, zumindest ab einem gewissen Alter. Aber, so heißt es, sie wandern mit wachsender Kraft. Das heißt, Glaubensschritte, die wir gehen, können vielleicht anders als körperliche Schritte immer noch zunehmen an Kraft. Und das Ziel ist, bis sie Gott schauen. Also nicht irgendwann am Ende sind, sondern am Ziel. Oder Philipper 1, Vers 6. Ich bin der guten Überzeugung, dass Gott, der das gute Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Er wird es vollenden. Ja, er führt weiter und er führt natürlich auch zum Einsatz. Nicht nur zu sagen, ich bin jetzt ein Christ. Prediger 9, Vers 10 heißt es, was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen. Das heißt, Gott gibt jedem Gelegenheit, bestimmte Dinge zu tun in seinem Alltag. Auch für die Gemeinde, aber nicht nur dort, auch für seinen Alltag. Und da heißt es immer, was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen. Also nicht nach der Art, wie du dich mit anderen vergleichst, denen es scheinbar im Moment besser gelingt oder besser geht, sondern nach deinem Vermögen. Oder Epheser 2, Vers 10 heißt es, sein Gebilde sind wir erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche er im Vorhinein bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Das heißt, Gott hat Dinge vorbereitet, die Sie oder ich tun sollen, gute Werke. Und es wäre schön, wenn wir die entdecken. Das sind oft ganz normale Dinge, manchmal auch darüber hinausgehend. Aber er hat vorbereitet und er führt. Ja, er führt zum Einsatz. Sein Weg ist gut. Und es ist nicht zum Davonlaufen, sondern zum Nachfolgen. Nachfolgen, ich sehe Jesus hier heute nicht mehr, ich kann nicht hinterherlaufen. Aber ich kann in dieser inneren Beziehung zu ihm leben und sagen, Herr Jesus, ich bin gespannt, wie dein Weg mit mir weitergeht und lobe dich, dass du selber mitgehst. Herr Jesus, du weißt, wo jeder unter uns in dieser oder jener Weise unterwegs ist in seinem Leben. Schenke doch, dass es ein Weg ist mit dir, dass du geöffnete Augen, ein geöffnetes Herz schenkst, Ermutigung und deine treue Führung. Amen.